begrüße euch auch heute wieder ganz herzlich im Namen unseres Herrn. Und ich habe auch einen, den ich nicht kenne, und auch meine Tochter, wer die nicht kennt, die vertritt heute unsere Enkeltochter und kommt auch aus den USA und fliegt übermorgen wieder zurück. Ich möchte euch begrüßen mit zwei Versen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 14, die Verse 15 bis 17. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand oder auch Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Dann wollen wir ein Lied singen aus dem Blauen Liederbuch, das Lied 632, alle fünf Verse. Das Lied 632, alle fünf Verse. Vater, ich danke dir auch heute wieder, dass wir hier in Frieden, Freiheit und Überfluss schon so lange leben dürfen, dass wir uns hier in Freiheit versammeln dürfen, dass wir die vielen Brüder haben, die in Freimut dein ganzes Wort auslegen und sich nicht von anderen Dämonationen oder auch vom Zeitgeist beschränken lassen. Hab großen Dank dafür. Ich danke dir aber auch besonders für den Glauben, den du uns geschenkt hast, für den Glauben an dich und dein Wort, für das Geschenk des Glaubens an deinen Sohn, unser Herrn und Haupt, für das Geschenk des Glaubens an die unglaubliche Kreuzestat deines Sohnes. Auch für danken wir dir für das, dass du uns den Glauben geschenkt hast an deinen Heilsplan, der so riesengroß und komplex ist. Wir danken dir auch für den Glauben an dein Volk Israel, mit dem du Geschichte geschrieben hast und auch in Zukunft schreiben wirst. Und wir danken dir auch für den Glauben, dass du letztlich alles in allen sein wirst. Vater, sei du heute bei uns, sei du auch besonders bei Eberhard. Gib du ihm die rechten Worte, dass er weiter dazu beiträgt, dass wir wachsen können und dass wir vielleicht auch ein ganz kleines bisschen mehr verstehen von deinem unglaublich großen Heilsplan. Amen. Ja, den Vortrag wird uns heute der Eberhard halten zu dem Thema die Speisung der 5000. Und dazu lese ich aus dem Johannesevangelium, Kapitel 6, die ersten 15 Verse. Danach ging Jesus weg auf die andere Seite des Sees von Galiläa oder auch von Tiberias, und es folgte ihm eine große Volksmenge, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber das Passa nahe, das Fest der Juden. Als nun Jesus die Augen aufhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu Philippus: Woher sollen wir Brote kaufen, dass diese essen? Dies sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Denare Brot reichen nicht für sie hin, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, spricht zu ihm: Es ist ein kleiner Knabe hier, der 5 Gerstenbrote und 2 Fische hat. Aber was ist dies unter so viele? Jesus sprach: Macht, dass die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Es lagerten sich nun die Männer an Zahl etwa 5000. Jesus aber nahm die Brote, und als er gedankt hatte, teilte er sie denen aus, die da lagerten. Ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber gesättigt waren, spricht er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts umkomme. Sie sammelten nun und füllten 12 Handkörbe mit Brocken von den 5 Gerstenbrote, welche denen, die gegessen hatten, übrig blieben. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein.
So, guten Morgen, liebe Geschwister. Ich freue mich, dass ich mal wieder hier bin. Hatte eine gute Anreise, Bus und nebenbei. Ich brauche nachher nicht mehr fragen, ob ich gute Reise hatte. Das war gut. Und heute Morgen, es wurde ja schon verlesen, das Thema, die Speisung der 5000. Ich muss hinzufügen, die Speisung der 5000 nach dem Johannesevangelium. Das ist ganz wichtig. Wie gesagt, es wurde ja schon der Text vorgelesen, so kann ich jetzt mal gleich einsteigen und Sie jetzt eine Stunde quälen. Im Johannesevangelium gibt es 7 bzw. 8 Wunder Jesu. 7 Wunder vor der Kreuzigung und 1 Wunder nach der Auferstehung. Ich habe darüber schon gesprochen in München, über das erste Wunder in Johannes Kapitel 2, die Hochzeit zu Kana. Da machte er Wasser zu Wein. Das ist in meinen Augen nicht das Wasser der Trübsal zum Wein der Freude, sondern das ist eine Demonstration Jesu, dass er in der Herrlichkeit beim Vater war. Die Bibel spricht ja auch von den oberen Wassern. Und dass er auf diese Erde kam und in dem Krug, dem zweiten Krug, oder in den Krügen war dann später Wein, und das ist nichts anderes als ein Bild seiner Seele und seines Blutes, mit dem er dann für die Welt und für die Schöpfung gesühnt hat. Das zweite Wunder ist dann Johannes 4, die Heilung des königlichen Beamten oder die Heilung des Königlichen, eigentlich heißt es nur. Das erste Wunder betrifft noch sein irdisches Dasein und das zweite ist schon ein Bild auf die Zeit in seinem Königreich, in das er kommen wird in seiner Wiederkunft. Das ist nichts anderes, diese Heilung des Königlichen, als die Zurechtbringung, die Heilung des jüdischen Königsgeschlechts, also israelitischen Königsgeschlechtes, mit der Wiederkunft Jesu. Das nächste Wunder steht in Johannes 5, das ist die Heilung des Kranken am Teich Bethesda. Und ich bringe das einfach einmal, damit wir sehen, in welchem Zusammenhang das Ganze steht. Die Heilung des Kranken am Teich Bethesda, darüber habe ich auch schon mal in München gesprochen. 38 Jahre war er krank. Das ist nichts anderes als die Heilung des Volkes Israel. Sie waren ja 38 Jahre in der Wüste. Die Wüstenwanderung, die Strafexpedition dauerte 38 Jahre. Und 2 Jahre zuvor waren sie am Sinai noch, macht zusammen 40 Jahre Wüstenwanderung. Also jetzt die Heilung des Kranken am Teich Bethesda, die Heilung Israels im Bilde gesprochen mit der Wiederkunft Jesu, natürlich alles in Etappen, wie wir das alle wissen. Dann kommt Johannes 6, die Speisung der 5000, das ist also heute mein Thema. Und dann in Johannes 6, noch in Johannes 6, da sind sie auf dem See Genezareth und dann gibt es einen Sturm und dann war das Boot plötzlich an Land. Das habe ich noch nie so richtig ausgelegt, dieses Wunder, aber das erscheint mir so zu sein, dass Jesus einmal, wenn der Sturm der Endzeit vorbei ist, plötzlich wiederkommt. Er kommt überraschend, das sagt er oft, oder Malachi 3, Vers 1, plötzlich kommt der Herr zu seinem Tempel. Oder Jesus kommt einer Stunde, da ihr es nicht meinet. Das könnte ich mir vorstellen, ist mit diesem Bild gemeint. Das sechste Wunder ist Johannes 9, der Blindgeborene. Nicht auch das ist da sind immer wieder Heilungswunder Jesu gewesen, dass er die Blinden heilte und er wird einmal das blinde Volk heilen. Auch das gehört zu seinem Programm, dass sie sehend werden für ihn und für seine Botschaft. Und dann das siebte Wunder ist die Auferweckung des Lazarus. Er sagt ja nur, Lazarus, komm heraus, ein Bild auf alle späteren Auferweckungen. Hätte er gesagt, kommt heraus, dann wäre wahrscheinlich noch mehr herausgekommen. Nein, es war damals nur eben der Lazarus dran als Bild und Modell auf alle, die später durch seinen Zuruf auferweckt werden würden. Und jetzt kommt noch als achtes Wunder, wir sind also nach der Auferstehung schon, da sind die Jünger auch wieder am See Genezareth und dann machen sie einen großen Fischzug mit 153 Fischen. Da war Jesus am Ufer und wie sie darauf kommen, sehen sie ein Kohlenfeuer und Fisch darauf liegen. Einen Fisch. Die Heilszeit Jesu hat begonnen, bedeutet das, Petrus und seine Freunde werden Menschenfischer sein. Sie fischen aus den Totenräumen, das Meer ist dafür ein Bild, die Toten heraus und bringen sie über Gerichtsräume und über Zurechtbringungswege in die Gemeinschaft mit Jesus. Nun liegen zwischen der Hochzeit zu Kana, Johannes 2, und dem nächsten Wunder, das ist die Heilung des königlichen Beamten, zwei Kapitel, Kapitel 3 und der Anfang von Kapitel 4, wo Jesus einige Reden hält. Und das ist ganz wichtig. Da ist Johannes 3, die Begegnung mit Nikodemus, und Johannes 4, die Begegnung mit der Samariterin, der Frau am Jakobsbrunnen. Und da will ich noch einige Punkte herausnehmen, die wichtig für uns sind, denn dort steht in diesen zwei Kapiteln, werden Informationen geben, so muss ich sagen, wie die Wege der Zurechtbringung sind. Da beginnt das Gespräch mit Nikodemus. Vers 3 in Johannes 3. Von Neuem müssen wir geboren werden. Von oben her müssen wir geboren werden. Vers 5. Wir müssen aus Wasser und Geist geboren werden. Das heißt, der Geist muss uns neu zeugen. Wasser und Geist, also Wort und Geist bedeutet es dann übertragen. Dann Vers 14, die erhöhte Schlange. Jesus muss gekreuzigt werden, sonst gibt es keinen Heilsweg und keine Heilszurechtbringung. Und dann der universelle Vers in Johannes 3, Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab auf und so weiter. Das gilt für alle diese Informationen, nenne ich es einmal, die gelten für alle, für Israel, Nationen, Braut und auch für die Gemeinde. Das gehört zu unserem Grundbestand dessen, was unsere Lehre ist. Und nur über diesen Weg von Neuem geboren und anderes sind wir überhaupt gläubig geworden, Kinder Gottes geworden und zurechtgebracht worden. Und dann kommt Johannes 4, die Frau am Jakobsbrunnen, das Gespräch mit dieser, wir würden sagen, sündigen Frau, die mit mehreren Männern zusammengelebt hat und mit dem jetzigen auch und mit dem ist sie auch nicht verheiratet. Und mit dieser Frau, er musste durch Samarien ziehen, heißt es ja im Neuen Testament, und mit dieser Frau spricht er über die Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Das sind großartige Dinge. Auch wir müssen anbeten im Geist und in der Wahrheit. Und dann kommt bei dieser Frau die erste Selbstoffenbarung Jesu mit dem Wort Ego Eimi. Das kennen Sie alle, haben hier bestimmt in diesem Haus schon oft darüber gesprochen. Ich bin, oder Hebräisch, Anihu, ich bin er. Ich bin der Gott Israels. Ich bin es. Die erste Selbstoffenbarung Jesu ist bei dieser Frau. Ich bin der Gott Israels, ich bin Yahweh. Und dann, nach dem Gespräch mit dieser Frau, beginnt eine große Erweckung in Samarien und Jesus blieb zwei Tage in Samarien. Und das ist für mich nichts anderes, oder jene zwei Tage sind für mich nichts anderes als jene 2000 Jahre, in denen Jesus nicht in Israel war, sich von seinem Volk zurückgezogen hat. Samaria, ein Bild auf die Nationen. Steht ja in Hosea 6, Vers 1, was uns zwei Tage waren wir im Gericht. Und am dritten Tag wirst du dich wieder über uns erbarmen. Und so wird es auch kommen. Wir warten auf den sogenannten dritten Tag, auf das tausendjährige Reich, dass sich Gott wieder seinem Volke zuwendet. Und dort in diesem Gespräch mit Johannes, in Johannes 4, Vers 42 steht auch, dass er der Retter der Welt ist, der Wahrhaftige. Und das gehört zu unserem Heilsplan, der Retter der Welt. Golgatha war der Ausgangspunkt, das Zentrum, von dort ging die Rettung der Welt aus. Und dann nach zwei Tagen zog er weiter und zog nach Galiläa und dann heißt es plötzlich, und jetzt nahmen ihn die Galiläer auf. Galiläa, ein Bild auf Israel in meinen Augen. Denn vorher hat er gesagt, ein Prophet gilt im eigenen Vaterland nichts. Das heißt, die Galiläer haben ihn nicht aufgenommen, aber jetzt, nach diesem Gespräch und auch nach den Wundern, die sie gesehen haben, die er auf dem Fest getan hat, so steht im Text, nahmen sie ihn auf. Israel nimmt seinen Messias auf, wenn die Zeit der Nationen vorbei ist. Und dann kommt noch der Teich Bethesda, wir sind jetzt schon in Kapitel 5. Und da steht dann noch, das sollte ich noch hinzufügen, das Leben Gottes hat der Jesus in sich selbst, sonst hätte er das Kreuz, den Kreuzestod nicht überstanden. Oder Vers 39, die Schrift zeugt von mir, ein ganz wichtiges Wort auch für uns. Wir suchen ja Jesus im Alten Testament, es gibt auch darüber Bücher. Das sind alles Themen, die die Gemeinde Jesu betreffen und die sie auch bearbeitet. Da ist dann auch noch über den Antichrist in Vers 43 etwas zu lesen. Da brauchen wir dann nur das Buch nehmen, ewiges Gerichten, Allversöhnung. Und dann sind wir schon in der Thematik, die wir bearbeiten, die auch im Johannesevangelium angesprochen ist. So, und nun komme ich zum Text. Und dazwischen, an der dritten Stelle, glaube ich, oder vierten, ist dann Johannes 6, die Speisung der 5000. Auch das hat etwas zu bedeuten. Es wurde schon vorgelesen, ich lese das nicht noch einmal. Diese Begebenheit kommt in allen vier Evangelien vor. Aber im Johannesevangelium hat sie eine ausgesprochene Besonderheit. Oder sie trägt einiges, die Stelle bringt einiges, was die anderen nicht bringen. Man spricht da vom sogenannten Sondergut des Johannes. Die Besonderheiten im Johannesevangelium in Kapitel 6 sind folgende. Es ist kurz vor Passa. Das bringen die anderen nicht. Es ist viel Gras dort. Bringen die anderen auch nicht. Es sind 5 Gerstenbrote. Bringen die anderen auch nicht, nur Brote. Und dann heißt es 2 Fische. Fisch heißt im Griechischen Ichthys, das wissen Sie alle. Aber dort steht etwas anderes. Steht eigentlich Zukost. Opharion heißt das im Griechischen. Das war immer Fisch. Man hat da zum Brot hat man noch eine Zukost gegessen. Und das war meistens Fisch. Das stimmt. Sodass die Konkordante zum Beispiel übersetzt mit Speisefisch. Aber es muss nicht immer Fisch gewesen sein. Es ist Zukost. In dieser Geschichte war es auch Fisch, aber es steht eben nicht Fisch dort, also Ichthys, sondern es steht eben Zukost dort. Das wird uns nachher noch beschäftigen müssen. Auch in Johannes 21, dort am See Genezareth, wo die 153 Fische gefangen wurden und wo dann der Fisch auf dem Feuer liegt, steht auch dieses Wort Zukost oder Opharion. Wir müssen Johannes 6 anders auslegen als die drei anderen Berichte in den Evangelien, also Matthäus, Markus und Lukas. Ich hatte ihm vor, Ihnen auch etwas über die anderen Evangelien zu sagen, das tue ich aber nicht, sonst bringen wir erstens alles durcheinander und ich wollte auch die Zeit nicht strapazieren. Wir sind nach wie vor hier, im israelisch-jüdischen Bereich. Diese Begebenheit ist eine Vorausdarstellung der weiteren Erfüllungen von Voraussagen, von Tatsachen im kommenden tausendjährigen Reich. Und darauf deutet die Zahl 1000 hin. 1000 hat es bei Salomo hat es mit 1000 zu tun und das tausendjährige Reich hat es auch mit 1000 zu tun. Wer sind diese 5000 Männer? Wen stellen sie da? Wir sind hier kurz vor Passa. Und das ist wichtig. Somit haben diese 5000 nichts mit den 5000 in Apostelgeschichte 4 zu tun, denn dort war Schavuot, dort war Pfingsten. Nach Pfingsten. Das ist was ganz anderes. Und zudem ist Gerste das Getreide des Passa, und es waren Gerstebrote. Während am Pfingsten ist ein anderes Getreide da, da ist es der Weizen. An Passa wurde die Erstlingsgabe gebunden und die Erstlingsgabe gewoben, dargebracht. Und das war Gerste, Erstlingsgabe. An Schavuot, an Pfingsten, geht es nicht um Gerste, wie ich schon sagte, da geht es um den Weizen. Und dort steht auch nicht Erstlinge, sondern da stehen in Wirklichkeit Erstgeborene. Nun können Sie in keiner Übersetzung finden, dass dort Erstgeborener steht, weil an der Ernte werden keine Erstgeborenen eigentlich dargebracht, sondern das sind immer Erstlinge. Aber das hat seinen Grund. Darum geht es, in Pfingsten geht es um die Erstgeborenen Israels und am Pfingsten und an Passa geht es um die Erstlinge. Bei Passa geht es immer um Erstlinge und immer um Gerste. Und das haben wir heute hier in diesem Text. Gerste ist das Bild des Erstlings. Der allererste Erstling war Christus, der an Passa dargebracht wurde. Und dann in 3. Mose 23, 10, ich habe das nochmal nachgelesen bei Friedländer, einem Juden, der über die Feste Israels auch geschrieben hat, damit ich aus dem Gedächtnis auch alles richtig mache. 3. Mose 23, 10, da wird die Erstlingsgabe dargebracht, gewoben. Und diese Erstlingsgabe ist für mich nichts anderes als Jesus und seine Gemeinde. Vorausdargestellt in diesem Bild. Sie ist mit ihm gekreuzigt worden. Wir sind die Erstlinge mit Christus. Die 5 stellt immer die Gnade und die Barmherzigkeit dar. Die Gerste entspricht der Erlösung durch seinen Kreuzestod und auch der Gnade. Ich möchte das auch untermauern mit einer Geschichte aus dem Propheten Hosea. Da muss der Prophet Hosea zunächst einmal eine Hure heiraten, um zu demonstrieren, ich, der Gott Israels, habe eine Frau, die ist eine Hure, sie hurt mit anderen Göttern. So. Und die haben dann zunächst mal 3 Kinder, Lo-Ami, Uchama und Israel. Und dann muss er noch mal eine Hure heiraten. Ich vermute, die war irgendwie in irgendeiner Organisation da, wie es heute sowas auch gibt, tätig. Und dann kauft er sie für einen Homer Gerste und einen Lettech, Gerste und 15 Schekel Silber. Seht, er hat diese Frau herausgelöst mit Gerste aus irgendeiner Bindung, Organisation. Und hat er dann auch gesagt, liebe Frau, du musst mir jetzt treu bleiben all der Zeit, wo du bei mir bist. Und so ist es dann auch gewesen. Gerste, also nochmal das zu betonen, ist ein Bild der Erlösung und der Gnade, der Freilösung, vielleicht auch des Freikaufes. So, und jetzt fragt Jesus erstmal den Philippus. Philippus, wie kriegen wir die Leute satt? Philippus war der Kaufmann, der Buchhalter, der hat erstmal die Kosten überschlagen und festgestellt, es reicht nicht, 200 Denare sind zu wenig. Okay. Philippus heißt auf Deutsch der Pferdefreund, der Freund der Rosse, der Pfarrer der Starken, da hat Jesus durchblicken lassen, Zacharja 4, Vers 6, nicht durch Heer und Kraft, sondern durch meinen Geist werde ich das hungrige Volk sättigen. 200 Denare, haben wir auch überlegt, was das bedeuten könnte. Es gibt 200 Brote, die mal David bekommen hat für Abigail. Es gibt es noch einmal für David bei Ziba. Das ist wohl so eine Art Versorgungszahl. Und dann war nochmal bei David 200 Ermattete, vielleicht auch eine Zahl der Ermattung, der Ermatteten. Die müssen dann irgendwie gespeist werden. Wenn man das auseinanderdividiert, die Zahl 5 mal 40, vielleicht ist das dann die Gnade für die, die eine Prüfungszeit hinter sich hatten oder die ermattet sind. Es ist möglich. So, und dann kommt der Andreas, Deutsch, der Mannhafte, der Männliche, der Organisator, der hat sich schon mal umgesehen, der Manager. Der findet aber auch nur einen kleinen Namen. Mehr hat er nicht zustande gebracht. Mit denen kann man doch nichts anfangen. Meint er auch? Der kleine Knabe hat die 5 Brote und die 2 Fische. Sehen wir, was das für ein wichtiger Junge war? Nicht, wir wären ja auch gerne so die Mannhaften, die Starken, nicht, wenn der da vorne steht, so, eben so ein begnadeter Redner ist, wie wir waren ein deutscher begnadeter Redner, Willy Brandt, nein, Franz Josef Strauß, das war ja der begnadeste aller Redner. Es gab Leute, die sind nachgefahren. Ich fahre dem Josef Strauß, Franz Josef Strauß, immer nach, weil der so redet. Der stand nach oben, Das habe ich auch mal gelesen bei ihm, wie der so reden konnte. Und dann saß er vor und der hat so ein komisches Gesicht gemacht, hat er seine Rede unterbrochen, da oben vom Pult der große Politiker gesagt, sind Sie wohl nicht meiner Meinung? Und hat mit dem da so ein bisschen dann geschäkert. Also so hätten wir es dann auch gerne. Aber der liebe Gott macht uns da ab und zu einen Strich durch die Rechnung. Und ich sage das jetzt auch, ich habe das noch gestern Abend irgendwann nachgetragen. Vielleicht müssen wir auch mit den kleinen Knaben auskommen, nachdem die großen Väter, nachdem die großen Väter weg sind, dann müssen wir jetzt in unseren Tagungsplänen Namen reinschreiben, die vielleicht nicht mehr so eine massive geistliche Größe haben, wie unsere Väter, die abgetreten sind und gestorben sind. Wir nehmen das, was Gott uns gegeben hat, und füllen unsere Kanzeln und hoffentlich auch unsere Seele mit den Brüdern, mit vielleicht den kleinen, jungen, kleinen Knaben, die Gott uns geschenkt hat. Ja, und Gott nimmt die Kleinen. Das ist einfach so. Und noch einmal, aber die Kleinen haben das Evangelium. Die Kleinen haben die 5 Brote und die 2 Fische. Lassen Sie mich einmal kurz bei uns stehen bleiben. Auch in der Gemeinde gibt es nicht so furchtbar viele Große, 1. Korinther 1, Vers 26, sondern eher das Unedle, Wörter aus der Heiligen Schrift, Wörter von Paulus, das Verachtete, das, was nichts ist, 1. Korinther 1, Vers 28, auf dass er das zunichte mache, was etwas ist, nur so nebenbei. Aber wir haben das Wort vom Kreuz. Wir haben die Gerste, wir haben die Erlösung und die Gnade. Wir haben die 5 Brote. Das ist Christus, aber auch das Wort der Gnade. Und wir haben noch einmal in den 5 Broten Christus, den Erstling vor allem, das Brot des Lebens. Wer kann das Brot des Lebens bieten aus der Gemeinde, die 5 Gerstenbrote hat, nicht wahr? Wenn wir das, was uns Gott gegeben hat, weitergeben, dann nimmt uns das Jesus sozusagen aus der Hand wie dem kleinen Jungen und macht das daraus etwas Größeres. Das ist heute der Segen, den wir oft gar nicht nachvollziehen können und auch gar nicht entdecken. Aber Jesus tut es trotzdem. Er segnet unseren geistlichen Dienst. Und dann natürlich wird er auch das, was wir heute weitergeben, einmal in der Zukunft segnen bis hin zur Zurechtbringung der Schöpfung. Und dann haben wir das, was ich aus Johannes 3 und 4 noch dazwischen geschoben habe vorher. Wir haben nämlich die Gotteskindschaft. Wir haben die Neuzeugung, wir haben den Heiligen Geist, wir haben den erhöhten Christus, die erhöhte Schlange. Und dann haben wir Jesus als Gott und Gottes Sohn, den ich bin, den Jahwe Israels. So, und jetzt wollen wir einmal die Frage stellen, wer sind die 5000 Männer? Wenn wir sagen würden, jene 5000 Männer sind eine Vorausdarstellung dessen, was einmal Jesus ganz Israel geben wird, dann hätten wir schon viel gesagt und wir würden auch nach meiner Auffassung richtig liegen. 5, die Gnade und Barmherzigkeit wird er ihnen geben, beginnend im tausendjährigen Reich, die Zahl 1000. Dann gibt er ihnen Gerste, er gibt ihnen Erlösung und Gnade, er gibt ihnen Gerstenbrot, das Lebensbrot, das Jesus selbst ist, auch dazu geworden durch seinen Opfertod. Und dann ist das Wort, das Gerstenbrot für mich auch das Wort der Gnade. Ja, und damit wäre dann schon der Grund gelegt. Aber damit wäre über die Erstlinge, die an Passa dargebracht werden. Und über Passa noch nichts gesagt. Und es wäre auch noch nichts gesagt über die Zukost, die 2 Fische. Ich soll noch etwas zur Erstlingsgabe sagen. Die Erstlingsgabe sind nicht nur Christus und die Gemeinde, das ist die tiefste Auslegung. Es sind auch alle die Erstlinge, die dargebracht werden an Passa aus Israel. Auch dort gibt es Erstlinge. Als Beispiel. Da gibt es den Benjamin in der Jakobsgeschichte. Benjamin ist ein Bild auf die Gemeinde, zweifellos. Aber es ist einfach auch ein Stamm aus Israel, der einmal eine gewisse geistliche Führerschaft einnehmen wird. So ist auf der einen Seite eine Auslegung auf die Gemeinde möglich, auf der anderen Seite ist jetzt auch eine Auslegung auf Israel dran. Vertiefen wir das Ganze. Wer sind diese 5000 Männer? Diese 5000 Menschen oder Männer aus Israel sind ein Modell auf die Begnadeten aus Israel zu allen Zeiten des Alten Testamentes. Noch einmal. Jene 5000 Männer sind ein Modell auf die Begnadeten in Israel in allen Zeiten des Alten Testamentes. Es sind die sogenannten Chassidim, wir kennen das Wort, die Begnadeten oder Frommen, wie sehr oft übersetzt wird. Die heißen in Hebräisch Chassidim. Das kommt von Chesed, Gnade. Und das muss ich immer sagen, wenn ich über Gnade spreche. Das sind nicht alle meiner Meinung, dass ich Chesed mit Gnade übersetze, aber es bleibt nichts anderes übrig. Es ist einfach so. Und die Schlachterübersetzung 2000 hilft mir, denn an vielen Stellen, wo die Helberfelder Übersetzung mit Güte übersetzt, hat sie konsequent etwas anderes übersetzt, nämlich Gnade. Also diese 5000 Männer stellen die Begnadeten zu allen Zeiten Israels dar, die Gnade bekommen haben im Alten Testament. Und die Gnade gibt es und gab es. Allein schon kommt das aus 2. Mose 34, geht das hervor. Gnädig und barmherzig ist der Herr, voll Gnade und Barmherzigkeit, das ist ein Hauptwort noch. Da übersetzt dann die Elberfelder mit Güte. Voll Gnade und Barmherzigkeit, so heißt es. Die Gnade gibt es im Alten Testament sehr oft. Das Wort kommt sehr häufig vor. Jesus ist im Alten Testament der Chassid, Einzahl, der Begnadete, der Gnadenträger. Das ist ein aktives Wort. Es gibt das Wort Mashiach, Messias. Das ist ein aktives Wort. Wenn er gesalbt wäre, dann würde es Mashiach heißen. Das ist passiv. Aber aktiv Mashiach. Aber es wird sowohl im Griechischen wie im Deutschen mit begnadet oder mit gesalbt übersetzt. So ist es auch hier. Er ist der Begnadete. In Wirklichkeit ist er der Gnadenträger. Und da heißt es von ihm im Psalm 16, Vers 10, denn meine Seele wirst du dem Scheol oder dem Totenreich nicht überlassen, wirst nicht zugeben, dass dein Chassid, dein Begnadeter, dein Gnadenträger die Verwesung sehe. Jesus ist der Chassid im Alten Testament. Und die Chassidim, Plural, die Mehrzahl, sind die, die seine Gnade schon im Alten Testament empfangen haben. Das sind die Frommen, wie ich dann auch ab und zu jetzt übersetze. Das sind die Frommen, um in Elberfelder Übersetzung zu sprechen, die ihm treu geblieben sind, die an ihn geglaubt haben, die auf ihren Messias gewartet haben und die natürlich ihre Knie nicht vor den Baalim, vor dem Baal gebeugt haben. Auch wir sind Gnadenträger, Begnadete. Wir tragen eigentlich schon viel mehr Gnade in uns, weil Golgatha hinter uns ist und Jesus auserwählt hat, auch für seine Gnade. Auch wir dürfen nicht die Knie beugen vor den Baalim in Politik, Wissenschaft und Religion. Mit der Speisung der 5000 Männer vor Passa mit Gerste oder Gerstenbroten meint Jesus eine Erstlingsschar, die er zu Beginn des tausendjährigen Reiches als Erste verköstigt. In dem kommenden Gottessabbat, dem 7. Jahrtausend, sind es die Ersten, die er verköstigt. Das ist so nicht bekannt ganz in unseren Kreisen. So wird im Allgemeinen nicht gelehrt. Aber es bleibt so, es sind die Ersten, die er in seinem neuen Reich verköstigen wird. Ich zeige Ihnen das auch. Es sind Erstlinge, denen Gott seine Gnade im tausendjährigen Reich zukommen lässt. Zu diesen Begnadeten können Propheten, einige Könige, Richter und andere dazugehören. Im tausendjährigen Reich werden viele Heilskörperschaften auftreten. Braut und Jünger gehören dazu. Sie sind eine andere Gruppe als jene Begnadeten, auch als wir. Da gibt es auch noch eine Auferstehung der Gerechten, da werden sicherlich auch viele Begnadete dabei sein, die vielleicht zu den verschiedensten Heilsgruppen gehören können. Jesus wird seinen Chassidim, seinen Begnadeten, sind auch solche Leute, die mit David sprechen konnten, an Schlacht- und Speisopfer hast du keinen Gefallen, sondern die sich ihm ganz hingegeben haben. Und solche Leute gab es, beispielsweise die Propheten. Also, Jesus wird ihnen zu Beginn des tausendjährigen Reiches ein neues Passa schenken, wird mit ihnen ein neues Passa feiern. Dort bekommen sie dann das zugesprochen, auf das sie gehofft und gewartet haben. Und das muss noch sein, dieses Passa. Der Vollzug der Erlösung, denn sie werden ja nicht ohne uns zurechtgebracht. Es muss noch das nachvollzogen werden, was sie nicht erleben konnten, weil sie eben vor der Kreuzigung und vor der Auferstehung lebten. Sie brauchen dieses Passa. Und sie brauchen dann auch den Zuspruch der Rechtfertigung. Nicht? Darauf warten sie ja alle noch. Das muss alles noch passieren. Wir mussten ja auch erst noch Gnade, Vergebung, Versöhnung, Rechtfertigung bekommen. Und das werden diese Leute auch bekommen, auch wenn sie nicht zur Gemeinde gehören. Es wird sicherlich im tausendjährigen Reich ein Stück weit Gesetz zurückkommen, das ist richtig. Aber es dort auch Barmherzigkeit, Liebe und Barmherzigkeit und Gnade für denen, die dann dran sind, dass man es ihnen zuspricht. Und das wird so geschehen. Und es ist erstaunlich, dass nach schwerer Zeit in Israel immer wieder ein Passa gefeiert wurde. So bei Josua nach dem Einzug ins gelobte Land, nach dem Durchzug durch den Jordan. Am 10. Nisan, damals war es wohl noch der Aviv oder umgekehrt, am 10. Nisan sind sie durch den Jordan gezogen, Frühling, und am 14. Nisan und am 15. feierten sie das Passa. Nach schwerer Zeit der Wüstenwanderung. Hiskia. Hiskia hat einen Vater, das war Ahas. Das war der erste wirklich absolut hundertprozentige Götzendiener. Das war der erste, der seine Kinder durchs Feuer gehen ließ. Und dann wird immer dabei auch der Tempel verunreinigt, wird er geschlossen, was alles so passiert, wenn so ein gottloser Mann an der Spitze ist. Dann haben sie erstmal alles gereinigt. Und dann haben sie ein großes Passa gefeiert. Sozusagen nach der Einweihung jetzt dann die Versöhnung, die Gnaden, das Gnadenzusprechen Gottes, die Erlösung letzten Endes. Dann Josia, der hatte einen Opa, das war der Manasseh, das war der schlimmste der Könige, Judas, hat sich zwar am Ende seines Lebens dann gewandelt durch das Gericht Gottes, aber in Jeremia steht, Gott wollte nicht mehr vergeben wegen der Sünden Manasses. Und er hatte einen Sohn, das war Amon, der trieb es noch schlimmer, er hat es die Schuld gemehrt, so heißt es. Und dann haben sie den ermordet und dann wurde sein Sohn Josia mit 7 oder 8 Jahren König. Und von ihm heißt es, er hat ein Passa gefeiert, auch nach dieser Reinigung, wie es seit den Tagen Samuels des Propheten nicht mehr geschehen ist. Dasselbe in Esra. Die kommen zurück aus Babylon und dann reinigten sie sich über ein Passa von den Verunreinigungen durch die Nationen. Und jetzt kommen wir und wir sind jetzt der Beweis dafür, dass das alles so richtig ist, nehme ich an, was ich gesagt habe, denn auch unser Passa ist geschlachtet, Jesus Christus. 1. Korinther 5, Vers 7, wir brauchten das Passa, die Anerkennung des Todes Jesu und die Auswirkung des Todes Jesu in der Rechtfertigung, Erlösung und Versöhnung. Wir brauchten das Passa und die anderen brauchen es auch. Und so sehe ich das so, dass nach der Endzeit Jesus nach der schwersten aller Zeiten seinen Chassidim ein neues Passa feiern geben wird. Ein neuer Frühling ist angebrochen. Das hängt auch damit zusammen. Die Endzeit wird als Herbst und Winter bezeichnet. Und nach Herbst und Winter kommt eben ein Frühling. Das steht im Hohelied zum Beispiel folgendes. Das ist ein Bild auf Jesus und seine Braut, Jesus seine Freundin. Aus Israel natürlich. Hohelied 2, Vers 10. Mache dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Denn siehe, der Winter ist vorüber. Er ist dahin. Endzeit ist vorbei, heißt das. Die Blumen erscheinen im Lande, eine neue Blüte, ein neuer Aufbruch. Die Zeit des Gesanges ist gekommen. Der Gesänge, gibt Gott wieder Gesänge in dieser Zeit. Und die Stimme der Turteltaube, ein Bild auf den Heiligen Geist, die Taube lässt sich hören in unserem Lande. Nach Herbst und Winter kommt ein neuer Frühling und ein Passa des Millenniums, des tausendjährigen Reichs. Und danach kommt der große Sommer des tausendjährigen Reiches, der geprägt ist nicht von Passa, sondern von Schavuot, von Pfingsten, mit einer neuen Ausgießung des Heiligen Geistes nach Joel 3, Vers 28, 29, auf eure Knechte und Mägde will ich meinen Geist ausgießen, werden weissagen und dergleichen Dinge mehr. Das wird heute versucht, von den Charismatikern und Pfingstlern voraus darzustellen, aber ist nicht ganz mein Geschmack, denn wir sind heute noch in der Gnadenzeit der Gemeinde und nicht in der Geistzeit der Geistausgießung von Joel 3. Und auch wir sind nicht die Fortsetzung von Pfingsten, das Petrus und die anderen Jünger erlebt haben, sondern wir sind Menschen, die Paulus gerufen hat zum Leib Christi und zu seiner Gemeinde. Und unser Fest ist nicht Schavuot Pfingsten, sondern unser Fest ist Passa. Natürlich steht in jedem anständigen Heilsgeschichte der Kirchen, Pfingsten war der Anfang der Kirche. Das stimmt einfach nicht so. Also diese Chassidim, diese Frommen, diese Gnadenträgern sind die ersten Auswahl aus Israel. Das ist auch nicht die Auswahl von Römer 9 bis 11. Jener Überrest nach Wahl der Gnade, die gehören zu, sondern die in Römer 9 gehören zu der Gemeinde aus Juden, Heiden, also zu uns. Sondern bei diesen Chassidim, von denen ich spreche, handelt es sich um seine Frommen zu allen Zeiten Israels im Alten Testament. Und jetzt möchte ich Ihnen noch eine Ergänzung bringen aus Psalm 50, Vers 1 folgende. Einmal habe ich gedacht, damit es nicht so lang wird, ich lasse das weg, aber das ist so wichtig, dass es ein Hauptteil ist oder ein wichtiges Wort zu diesem Thema. Psalm 50, Vers 1. Vor dem Psalm 50 steht der Psalm 49. Der Psalm 49 ist ein Psalm der Söhne Korahs. Und die Söhne Korahs sind Spezialisten für Tod, Totenreich, Erlösung, Loskauf. Und genau um dieses Thema geht es im Psalm 49. Das ist unsere Zeit mit Toten, Totenreich und du kannst nicht selbst erlösen, du kannst nicht selbst loskaufen. Das ist unmöglich. Schlicht, du brauchst Jesus. Und dann ist das fertig. Wie die 49 Tage von Passa bis zu Pfingsten. Und dann kommt der 50. Psalm. Das folgt hier wunderbar der Psalmsymbolik, die wir kennen. Und jetzt kommt auf einmal Asaf, nicht mehr die Söhne Korahs, Asaf, der Sammler. Asaf heißt Sammeln. Der mächtige El, der Gott Israels, Jehova hat geredet und die Erde gerufen, Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Jetzt, aus Zion, der Schönheit Vollendung, ist Gott hervorgestrahlt. Da ist Gott auf einmal da. Gott ist wiedergekommen. Nicht andere Stellen heißt, da kam von Themen her und so weiter. Das ist jetzt nicht mein Thema. Unser Gott kommt, das ist Jesus, und er wird nicht schweigen. Feuer frisst vor ihm her und rings um ihn her stürmt es gewaltig. So ist die Wiederkunft Jesu. Er ruft dem Himmel droben und der Erde unten, um sein Volk zu richten. Und jetzt machen Sie einen Punkt, wenn Sie es mitlesen. Einen Punkt und kein Doppelpunkt. Denn es geht weiter. Und jetzt ruft er, nachdem diese Information abgeschlossen ist. Er kommt mit Feuer, er ist da und er kommt auch, um sein Volk zu richten. Punkt. Und jetzt kommt der erste große Zuruf, nachdem er da ist. Versammelt mir meine Frommen oder Chassidim oder Begnadeten, die meinen Bund geschlossen haben beim Opfer. Die Frommen werden als erste versammelt, die Chassidim, die Begnadeten. Da habe ich mir überlegt, was ist das, dieses Bund geschlossen haben beim Opfer, das ist niemals der Sinai-Bund. Vielleicht sind das die Opfer des Lobes, aber vielmehr noch sehe ich das so. Das heißt dort wörtlich, die Aufstiege des Opfers, das heißt, sie haben sich Gott ganz hingegeben, wie wir, Römer 12, Vers 1, legt eure Leiber als lebendiges Schlachtopfer auf seinen Altar, haben sie ihm ganz hingegeben, waren ganz für ihn da, sie war ein ganz Opfer für ihn oder ein Aufstiegsopfer für ihn. Das kann auch eine Vorausdarstellung sein des Opfers Jesu für den neuen Bund, das ist möglich. Dort hat ja Jesus dann mit ihnen den neuen Bund geschlossen. Diese Chassidim bekommen als erstes den Ruf, versammelt mir meine Frommen. Und dann feiert der Passah mit ihnen. Und mit diesen Chassidim, mit diesen Frommen, hat Gott auch etwas vor. Die kommen sonst auch noch im Alten Testament vor. Jetzt bringe ich Ihnen ein neues, weiteres Beispiel. Wir gehen in die Gideonsgeschichte, Richter, Kapitel 6, Vers 34. Zuerst, da kam der Geist auf Gideon. Das ist wichtig. Er war ein Geistträger. Nicht immer. Der Geist kam und ging wieder. Kam und ging auch wieder. Aber dort in Kapitel 6, der Geist kam auf Gideon. Und dann waren da ja diese, was waren das? Amalekiter und andere, Moabiter, weiß schon gar nicht mehr. Die haben da, einen Krieg gegen Israel anfangen wollen. Und dann hat Gideon in die Trompete gestoßen und hat dann 32.000 Mann zusammengebracht, die gegen dieses Heer antreten sollten. Und dann hat Gott zu ihm gesagt, lieber Gideon, das sind noch viel zu viel. Hat er gesagt, wer keine Lust hat oder Angst, er soll wieder nach Hause gehen. Sind von den 32.000 22.000 zurückgegangen, hat er noch 10.000 gehabt. Hat Gott zu ihm gesagt, sind immer noch zu viel. Hat Gideon diese Leute antreten lassen, an dem Bach, den Namen habe ich jetzt auch nicht aufgeschrieben, kann man übrigens, wenn Israel-Reise macht, besichtigen, dort diesen Platz. Und dann hat er die dort aus dem Bach trinken lassen. Und dann hat er alle die sich so auf den Boden legen und da so Wasser genommen haben, auf Seite gestellt. Und die sich auf die Knie gelegt haben, so anständig getrunken, wie ich es machen würde vielleicht, Entschuldigung, die hat er auch extra gestellt. Und dann waren die anständig getrunken haben, mit der Hand zum Mund, das waren 300 Leute, auf Seite gestellt, die anderen nach Hause geschickt. Da habe ich gehört, Israel, warum die auf dem Boden lagen, da so tranken wie so ein Hund, das sind die waren es gewöhnt, sich vor den Baalen niederzuwerfen. Und das haben sie dort auch so gemacht. Und dann waren nur 300 übrig. 300 Auserwählte. Und jetzt kommt noch was. Hat Gott gesagt, die 300, die sind es, mit denen machen wir das. Und dann hat Gideon, bevor die Schlacht am nächsten Tag sein sollte, morgens irgendwann hat er so, wie bei Karl May, haben sich einige angeschlichen und haben da im Lager mal geguckt, was da so läuft. Und dann hören sie, wie einer dem anderen seinen Traum erzählt. Und dann sagt der eine, da habe ich ein Gerstenbrot gesehen und das ist da runtergelaufen in unser Lager, hat das Lager zerstört. Und das war ein Gerstenbrot. Und dann hat er gesagt, der andere, der zuhörte, das ist das Schwert Gideons. Und so war es auch. Das Gerstenbrot, Passabrot, hat das Lager zerstört, beziehungsweise die haben sich selbst umgebracht. Nicht, dass das mit den Fackeln da und brauche ich ja nicht alles erzählen, es geht ja nur um das Wesentliche. Wenn die Gerstenbrote ins Lager der Midianiter oder was das waren, hineinrollt, dann wird auch der Feind zerstört. Aber da geht es nicht nur um Zerschlagen der Töpfergefäße, sondern wenn Gerstenbrot kommt, dann ist das schon ein Angeld, dass einmal Gott auch diese Nation begnaden wird, aufgrund der Tatsache von Golgatha oder Passa. Deshalb ist das ein Bild für mich, ein Zeichen für mich, dass mit der Gerste nicht nur das Gericht verbunden ist, sondern auch die Zurechtbringung durch die Gnade Gottes und durch die Erlösung von Golgatha. Insgesamt gesagt, dass die zerschlagenen Völker bekommen durch die Auswahl und die Erstlinge aus Israel die Rettung durch Kreuz und Gnade zugesprochen. Und jetzt kommt das Gras, auch nur bei Johannes. Es war viel Gras. Und dann heißt es, es ist wohl Jesaja, der Mensch ist wie Gras. Und das heißt nichts anderes, diese 5000 sitzen inmitten der Israels, der ganzen Menschheit, als die Erstlinge aus Israel, immer wieder, nicht die Gemeinde, aus Israel, die Israel die Völker zurechtbringen werden. Das sind für mich die 5000. Ich weiß, man hört den Predigten nichts, dass am Anfang des tausendjährigen Reiches ein Passa gefeiert wird. Aber es ist aus dem Gesamtzusammenhang der Schrift nichts anderes möglich. Zurück zu dem kleinen Jungen. Wer ist dieser kleine Junge? Wir sind immer noch in Israel. Immer noch in Israel. Wer ist dieser kleine Junge? Dieser kleine Junge stellt die Heiligen, aber auch Geringen der Endzeit dar. Des Endes. Was sagt Jesus, Matthäus 25, Vers 40? Was ihr getan habt, einem dieser meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Oder Matthäus 10, Vers 42. Und wer einem dieser Geringen auch nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, weil er ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, ihm soll sein Lohn nicht mangeln. Der kleine Junge, das sind die geringen oder geringsten Brüder Jesu in den endzeitlichen Tagen. Sie haben nach der Entrückung, ich sage nach der Entrückung, also auf das warten wir ja noch, dann erst tauchen die auf, eine neue Apostellehre erhalten, tragen Geist und Wahrheit und Erlösung und Gnade und Golgatha in sich. Das wird noch weiterhin verkündigt, nicht auf der Basis der Gemeinde natürlich, sondern auf der Basis Israels. Und dann tragen sie diese Dinge mit sich, was sie dort gelernt haben, hinein ins tausendjährige Reich, zum Beispiel durch die Belehrung der zwei Zeugen, nicht wahr? Und Mose, Elia, die zwei Zeugen, werden auch nicht mehr Gesetz predigen. Sie werden etwas ganz anderes predigen, nämlich die Erlösung durch Jesus. Aber die entscheidende Stelle steht in Zacharja 13, Vers 7. Schwert, erwache wieder meinen Hirten. Wieder den Mann, der mein Genosse oder mein Nächster ist, spricht Yahweh der Heerscharen. Und jetzt kommt das Wort, das im Neuen Testament steht. Schlage den Hirten, das ist Jesus, und die Herden, das sind Jünger, wird sich zerstreuen. Und jetzt kommt der Nachsatz. Und ich werde meine Hand den Kleinen oder Geringen zuwenden. Hoppla. Das steht, wenn Jesus gekreuzigt ist. Und danach wird er sich den Kleinen oder den Geringen zuwenden. Das begann vielleicht mit Petrus und den anderen, aber das wird erst ganz aktuell, wenn die Gemeinde entrückt ist, dann wird sich der Gott Israels diesen Kleinen und Geringen zuwenden, vor allem dann diese kleinen Geringen in der Endzeit, von denen Jesus spricht. Und das ist nichts anderes, diese Stelle, und ich werde meine Hand an den Kleinen oder Geringen zuwenden, eine Prophezeiung auf die Geringen des Endes. Und das, was der Herr ihnen dann gibt, den Geringen, das bringen sie mit ins tausendjährige Reich. Und der Herr sättigt mit dieser Botschaft die Chassidim, die Frommen des Alten Testaments, und spricht ihnen die endgültige Gnade und Erlösung und die endgültige Rechtfertigung zu, die sie alle noch brauchen. Und dann steht da in Zacharia 4, Vers 10 ein Wort, das auch immer nicht ganz korrekt übersetzt wird. Geht auch um die Wiederkunft Jesu in einem Zusammenhang. Dies ist der Tag der kleinen Dinge, Zacharia 4, Vers 10, oder denn wer verachtet den Tag der kleinen Dinge? Das kann ich so nicht übersetzen. Weil dort von Dingen überhaupt nichts steht. Das muss man hinzufügen. Natürlich würde ich auch als Übersetzer, ich habe auch gar keine anderen Möglichkeiten, um das verständlich zu machen. Der ganze Zusammenhang passen die Dinge nicht rein. Sondern dort steht, denn wer verachtet den Tag der Kleinen, Punkt. Denn wer verachtet den Tag der Kleinen? Das ist der Tag des Anbruchs des tausendjährigen Reiches, des Königreiches der Himmel, wie es in Matthäus Evangelium heißt. Sein Königreich, seine kleinen Geringen gehen hinein in sein Reich, lebend oder vielleicht auch umgebracht, das ist möglich, aber sie gehen hinein in sein Reich und haben schon die Botschaft von Kreuz, Erlösung, Gnade empfangen, was die alttestamentlichen Chassidim oder Frommen noch nicht hatten. Und jetzt die zwei Fische. Die habe ich bis jetzt weggelassen. Das Schönste kommt zum Schluss. Haben Sie das auch schon mal gemacht? Das ist jetzt aber wirklich ein Spaß, dass Sie sich auf dem Teller noch so den letzten Bissen aufgehoben haben, ja? So, letzte Tomatenstückchen. Jetzt ist es aber verfault, haben sie Pech gehabt. Da hatte ich einen ungelachen Krieg, da war es aber nichts zu essen. Da habe ich mir ein Stück Fleisch noch überlassen, da war es weg, da hat er das weggegessen, der Freund. Nicht wahr? So geht es bei Jesus nicht zu, natürlich. Die zwei Fische. Zuerst. Bei Johannes steht nicht, habe ich schon am Anfang gesagt, ich tisch Fisch, sondern nochmal, was heißt im Griechischen? Obsarion, Zukost. Zukost. Und auch am Ende der Fisch, der da auf dem Feuer liegt, in Johannes 21, steht auch nicht Fisch, steht auch Obsarion. Und das Wort Obsarion kommt nur bei Johannes vor. Das ist erstaunlich. Was will die Bibel sagen? Was will die Bibel damit sagen? Jesus wird nie als Fisch bezeichnet. Also ich wüsste es nicht. Ich wüsste nicht, dass einmal Jesus in der ganzen Bibel als Fisch bezeichnet wird. Wird weder voraus dargestellt noch im Neuen Testament. Aber die Menschen im Totenreich werden als Fische bezeichnet. Und Petri, das ist nicht Petri, der Fischzug, den die Jünger da machen, die 103 Fische, das waren eben Bild, ich habe das am Anfang schon gesagt, auf die Toten, die er als Menschenfische herauszieht. Aber mit diesem Obsarion, Zukost, die auf dem Feuer liegt, symbolisiert die Schrift Jesus, der durch das Feuer des Gerichts gegangen ist, aber nun auferstanden ist. Und der Auferstandene wird hier als Obsarion, als gebratener Fisch bezeichnet. Der Mut hat immer gesagt, da haben die 153 Fische gefangen und 154 war Jesus, der lag schon auf dem Feuer. Aber der zweite Fisch, was ist das? Der hat ja zwei Fische. Das ist die Gemeinde, die mit Jesus gekreuzigt worden ist. Das ist der zweite Fisch. die mit ihm gekreuzigt, gestorben und begraben worden ist. Es ist niemand anderes so mit ihm gekreuzigt und begraben worden und mit ihm auferweckt worden wie die Gemeinde, als der Fisch, der eine, auf dem Feuer lag, gab es nur einen. Wir waren in ihm, das ist richtig, aber wir sind noch gar nicht in Erscheinung getreten. Wir werden erst in Kürze in Erscheinung treten, wenn wir entrückt werden. Der Auferstandene und das Auferstandene, die Gemeinde, wird mit Zukost, Obsarion, bezeichnet. Wir sind mit ihm noch einmal gekreuzigt worden, mit ihm begraben, alle diese Sündenwörter, nicht wahr? Mit ihm gestorben und mit ihm auferweckt worden. Epheser 2, Vers 6, Kolosser 2, Vers 12. Damals gab es nur einen Fisch auf dem Kohlenfeuer, weil die Gemeinde noch nicht sichtbar war, aber in Christus war. Der Junge trug sie prophetisch, symbolisch schon bei sich. Christus und seine Gemeinde. Nun aßen die Jünger den Fisch. Er gab ihnen Fisch. Sie brachten zwar die Fische herauf, aber er gab ihnen Fisch, nicht Fische. Und er gab ihnen Obsarion und nicht Ichthys. Das heißt nichts anderes. Wer nicht mein Fleisch isst, kann nicht mein Jünger sein. Johannes 6, Vers 63, das ist dadurch nicht sein Fleisch, sondern er sagt, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Das Fleisch ist nur das Bild. Er muss aufgenommen, gegessen werden, in uns aufnehmen, in uns wohnen muss er. Das ist Jesus Essen. Das ist Christus in uns, den wir gegessen haben. Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das gilt auch für die Jünger. Die müssen auch ihn aufnehmen. Er muss auch in ihnen wohnen, er wohnt auch in ihnen. Und das müssen auch die Chassidim, die Frommen, die Gnadenträger des alten Bundes erleben. Wenn sie es nicht erleben würden, würde ihnen an ihrer geistlichen Zukunft etwas fehlen. Deshalb laufen diese Dinge nochmals ab. Und jetzt lag aber in Johannes 21, Vers 9 neben dem Fisch, neben Obsarion, auch noch Brot daneben. Das bedeutet, das ist die Fortsetzung in Johannes 6, er ist auch das wahrhaftige Brot. Wir brauchen beides. Wir müssen ihn aufnehmen und er ist für uns auch das wahrhaftige Brot. Er ist das Brot des Lebens. Alles Johannes 6, Fortsetzung von dieser Geschichte der 5000 Speisung. Er ist das Brot des Lebens, sogar als Gerstenbrot, das Gerstenbrot der Gnade und des Gnadenwortes. Er ist der eingeborene Sohn voll Gnade und Wahrheit, das wird damit ausgedrückt. Er ist das Brot, das aus dem Himmel herniedergekommen ist. Er ist das lebendige Brot aus dem Himmel herniedergekommen. Und das Brot, Vers 51 in Johannes 6, das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das Leben von uns hier. Nein, für das Leben des Kosmos. Auch wir sind nur ein Anfang für die ganze Schöpfung und Engelwelt. Das ist ja bekannt, diese Lehre. Aber es hat auch Jesus im Alten und Neuen Testament aus Israel Erstlinge herausgenommen, die jetzt wieder für die Zurechtbringung des Volkes, das im tausendjährigen Reich lebt, zuständig ist. Die sind ja alle schon auferstanden, die sind ja keine Unheiligen, ja, aber sie brauchen den Zuspruch, noch einmal, der Gnade, der Erlösung, der Rechtfertigung, des Passa ist ganz wichtig, denn auch unser Passa ist gekreuzigt, wir brauchen das auch, und sagt schon Erlösung, Freikauf, Loskauf, ganz wichtig, das werden sie ihnen weitergeben. Und der auf dem Feuer liegende Fisch, um es nochmal zu sagen, ist der Auferstandene. Erst als der Auferstandene kann er natürlich sein Fleisch dem Kosmos oder uns oder den anderen zum Essen geben. Denn nach der Auferstehung ist endgültig klar, der Herr ist der Geist. Und um diesen Geist geht es. legen wir zum Schluss den kleinen Jungen nochmals auf uns aus. Wir erinnern uns. Unsere Botschaft lautet, wir sind Erstlinge mit Christus, nahe der Erlösung und mitgekreuzigt, mitgestorben, mit auferweckt. Der erste Fisch ist Jesus. Auferweckt, wie ich schon sagte, und wir mit auferweckt. Wir sind jetzt in ihm, der in uns. Und der zweite Fisch, sagte ich, ist die Gemeinde. Und was beinhaltet die Gemeinde? Was verkündigen wir? Wir verkündigen das Geheimnis Christi. Das bringen wir mit, das Geheimnis Christi. Nein, zuerst das Geheimnis der Gemeinde, dass wir der Leib Christi sind. Und dann das Geheimnis Christi, das ist das Geheimnis von Haupt und Gliedern. Das ist unsere Botschaft. Botschaft des zweiten Fisches, der zweiten Zukunft, des zweiten Obsarion. Und dann essen die 5000, diese Frommen des Alten Testamentes, sie essen ihn endgültig, sie essen mit ihm, sie nehmen ihn auf. Und geben ihn danach weiter. Noch einmal auf uns zurückzukommen, wir sind ein Brot mit ihm, wir sind seines Leibes, des Brotes Jesu teilhaftig geworden. Und wir geben an unserem Platz und wo wir eben stehen, dann in der Zukunft auch das weiter. Erlösung, Kreuz, Auferstehung. Und sie essen das erste Brot, das Wort der Gnade, das Wort der Gnade und dass Jesus gestorben ist. Und dann bleiben 12 Handkörbe übrig. Und das ist mein Schluss wohl auch. Und dann bleiben 12 Handkörbe übrig. Und das ist nichts anderes, da brauchen wir nicht lange raten. Das ist ein Zeichen dafür, dass das, was die Chassidim, die Frommen, empfangen werden, dann weitergeben nach Israel, einmal ganz Israel empfangen wird. Ganz Israel wird einmal die Gnade des Passas Jesu, die Gerste, empfangen. Und eines Tages darüber hinaus natürlich auch noch einmal der ganze Kosmos. Und jetzt sage ich doch noch ein Wort zu den 4000. Es gibt auch eine Speisung der 4000. Und diese 4000, die 4, betrifft den ganzen Kosmos. Eines Tages wird auch der ganze Kosmos einmal mit dem Leib Christi gespeist werden. Das heißt, alle werden sein Fleisch essen, werden ihn aufnehmen und werden verwandelt, letzten Endes, in sein Bild. Und das hat uns der heute schon gegeben. Und dann möge der Herr an uns weiterarbeiten und uns zum Ziel bringen und seine Gnade nicht von uns nehmen. Nee, der nimmt er nicht von uns. Und uns seine Gnade weiterbringen und zubereiten auf seinen großen Tag. Der Herr segne uns alle miteinander. Wir beten. Herr Jesus, nun wollen wir dir einfach danken, dass du deine Auserwählten hast, dass du auch im Alten Testament Menschen begnadet hast, die über dem Gesetz standen. Speisopfer, Schlachtopfer hast du nicht gewollt. Einen zerschlagenen Geist wolltest du, das Lobopfer der Lippen wolltest du, die Hingabe wolltest du, die ganze Hingabe. Und du hast immer solche Menschen gehabt. Und du wirst sie eines Tages auch zurechtbringen. Du wirst ihnen deine Gnade dann der Erlösung, der endgültigen Erlösung, zukommen lassen und zugestehen. Und alles sind sie Angeld wie auch wir nur Angeld sind. Du wirst einmal deine ganze Schöpfung zurechtbringen. Deine ganze Menschheit, dein ganzes Volk Israel, das hast du alles versprochen. Und wir stehen in diesem Prozess und warten auf den Tag, wo wir dann die Verheißungen, die du gegeben hast, mit dir ausführen werden. Aber wir bitten dich schon heute, dass du uns doch zurechtbringst, dass du uns durch deine Gnade zurechtbringst, dass du durch deine Gnade an uns arbeitest. Was wir sagen können mit Paulus, deine Gnade an mir war nicht vergeblich. Und so mögest du es uns schenken, dass deine Gnade nicht vergeblich ist. Dass wir stillhalten vor dir, dass du uns beschenken kannst. Ja, wir gehen so gerne eigene Wege. Wir haben manches Mal so schöne Pläne, wie wir alles machen könnten. Lass uns alles nach deinem Willen tun, dass wir sagen können, was immer tut, tut es im Namen des Herrn. Und bringe uns zum Ziel. Auch durch die Wirrnis unserer Tage, Herr Jesus. Lass uns das Zeugnis noch ausrichten, das du uns gegeben hast. Und dann komme bald, Herr Jesus, und mache alles neu. Segne alle, die du uns anbefohlen hast. Segne die Gemeinde jetzt mal, diesem Umbruch und Umzug, was da alles ansteht. Nimm das einfach in deine Hände. Und dann, dass hier das Wort auch reichlich wohnen, dass die Gemeinde erbaut wird und zum Ziel gebracht wird. Wir wollen es noch einmal betonen, wir gehören nicht zu den Großen, oder nicht viele bei uns gehören zu den Großen, sondern das, was nichts ist, wird Welt, hast du erwählt. Aber du hast uns etwas gemacht. Manchmal denkt man zurück an sein Leben, denkt, oh je, was ist das gewesen? Aber immer wieder war deine Gnade dabei und du machst aus dem, was eben unedel und nichts ist vor der Welt, machst du etwas. Und einmal in der Ewigkeit werden wir sehen, was du aus uns gemacht hast, werden staunen und anbeten. Ja, so lass jeden an seinem Platz das ausfüllen, was du ihm zugesprochen hast, an Gaben, an Funden, wie es dann heißt bei den vier Evangelien. Und lass uns mit dem, was du uns gegeben hast, unseren Weg gehen bis zum Ziel. Segne uns miteinander. Schließ uns ein in deinen Frieden. Vater, wir wollen dich anbeten im Namen Jesu. Und dir allein alle Ehre geben, wie einmal alles seine Knie vor dir, Herr Jesus, beugen werden, bekennen. Du bist Christus, der Herr, zur Ehre Gottes, des Vaters. Amen. Amen.
Ja, Ewart, wir danken dir, dass du den weiten Weg hergemacht hast und dass du uns die Speisung der 5000 so lebendig hast werden lassen, dass man fast meinte, man war dabei. Darum wollen wir noch ein Lied singen. Wir singen das Lied 437, die Verse 1 bis 3. Dann möchte ich euch noch verabschieden, auch mit einem Vers aus dem Johannesevangelium. Aus dem 14. Kapitel, die Verse 12 bis 14. Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Ich wünsche uns allen eine gesegnete Woche und hoffe, viele wiederzusehen am Sonnabendabend.